Auf ein Neues bist du dabei.
Auf ein Neues.
Auf ein Neues. Wie geht's dir so?
Mir geht es erstmal sehr, sehr gut. Natürlich bis auf die Riesenaufgabe, die du mir gegeben hast, das ein oder andere Deutschrap-Album durchzuhören, das mich mental durchaus ja nicht unmerklich an mir vorbeigegangen ist, geht es mir sehr, sehr gut. Ein bisschen Schulstress, dadurch, dass jetzt Abschlussprüfungen anstehen, aber sonst geht es mir sehr gut. Aber ich gebe die Frage gerne zurück. Wie geht's dir? Alles fit bei dir?
Ja, bei mir ist auch alles sehr fit. Anscheinend hast du jetzt erkannt, dass ich einen sehr böswilligen Humor habe mit der Aufgabe, die ich dir gegeben habe.
Ja, fast schon sadistisch.
Ja, ich merke schon, auf dem nächsten Track, den du rausbringst, kriege ich ein, zwei Lines ab.
Nein, Problem ist nicht.
Nein. Ja, ich habe dir ja schon die Themen geschickt, über die wir uns heute unterhalten werden oder wollen.
Ja.
Und ich glaube, du hast ja gerade ein Leid vor dir. Ich glaube, das möchtest du als erstes, glaube ich, loswerden. Erzähl uns doch mal von dem Collabo-Album, was definitiv in die Geschichte eingehen wird. Was für eine Geschichte?
Ich wollte gerade sagen,
eine andere.
Jahres. Das musst du immer dazu sagen.
Ja. Lockdown von Majo und Silver. Oder so, ja. Bitte, the stage is yours.
Genau, also vielen Dank. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen und nicht allzu sehr in die persönliche Ebene abzudriften. Erstmal muss ich sagen, es gibt auch Positives. Es gibt leider nur eine positive Sache, also insgesamt. Für mich ist der beste Song dieses Albums Middle of the Day, um mal mit dem Positiven anzufangen. Ich finde, aber ich gebe erstmal einen Gesamtüberblick. Mhm. Erstmal, ich habe mir das Album angehört und habe es mir quasi halb aufgeteilt, also Hälfte, Hälfte, jeweils an zwei Tagen gehört. Und muss sagen, mein Gesamteindruck des Albums ist einfach immer noch, dass ich nicht finde, dass Majo in dieses Genre komplett reinpasst und dass ich immer noch das Gefühl habe, dass er sich so ein bisschen verändert dafür. Zudem war dieses Album einfach so unfassbar austauschbar. Also wirklich, du hast ja auch reingehört und ich finde, es klingt einfach, wie du dir Deutschrap ganz normal vorstellst. Weder Silver noch Majo bringen da irgendeine Identität rein. Die Songauswahl, auch die Beatauswahl, das klingt wie jeder 0815 Deutschrap-Song. Es geht um Rollies, Frauen mit einem großen Hinterteil, darum, wie sie sich bewegen, um das eigene Geld, um das eigene Ego. Kein einziger Track hat für mich persönlich irgendwas Besonderes, irgendwas ausgelöst. Das Krasseste auf den ersten Blick sind die Features, finde ich, die auf dem Album durchaus hochkarätig sind, ne? Also mit Capital Bra, Summer Jam, Casey Rebel, Oleg Sesh, mittlerweile auch Nelano muss man vielleicht auch mit reinnehmen. Das sind schon krasse Features, vor allem so kompakt auf so einem Album. Das kriegt nicht jeder hin, natürlich auch durch die Banger Musik Connections wahrscheinlich.
Ja, nicht aber so trotzdem, das Album. Das Traumfeature mit Jasko, ne?
Stimmt, ja, das hätte ich fast unterschlagen, stimmt, ja.
Ja.
Und ja, insgesamt macht das Album auf mich einfach so eine 0815 Wirkung und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, dass man sich da anbiedert. Ich weiß nicht, ob es aus Versehen ist, dass man es nicht besser kann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich will es jetzt nicht als Last bezeichnen, das Album zu hören. Wobei eigentlich schon. Es war wirklich unangenehm an vielen Stellen. Einfach weil ich auch, muss ich ja auch sagen, ich bin jemand, der Majo wirklich sehr, sehr gerne mag und auch die früheren Alben durchaus gerne gehört hat. Der war jetzt nie jemand, muss man auch nicht drum rumreden, der jetzt die komplexesten Texte schreibt, aber ich habe damals das Gefühl gehabt, er hat Spaß an dem, was er macht, er hat Punchlines gehabt, er hat durchaus natürlich auch ein bisschen was von Kollega damals mitgenommen, die haben ja sehr, sehr viel Zeit zusammen verbracht, ich finde, das hat man gemerkt, im Positiven, und das ist mit diesem Album komplett verschwunden und ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass ich nicht einen Song dieses irrelevanten Albums nochmal wiederhören werde und ich hoffe wirklich, dass die ein Feedback bekommen. Natürlich, die können auf jeden Fall und so. Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass die das gemacht haben, was sie möchten, weil es mir dafür zu wenig Eigenanteil hatte, insgesamt. Mhm. Vielleicht kannst du ja auch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du auch einen Gesamtüberblick hast oder ob du nur ein paar Songs gehört hast.
Also ich habe mir halt die ganzen Single-Auskopplungen gegeben. Ich guck mal eben nach. Es gab nämlich einen Song, den ich von den beiden gefeiert habe, aber so wie ich mein Glück kenne, ist der eh nicht auf dem Album drauf. Richtig. Das war, wie hieß der Song? Das war dieser Drill-Song, den die beiden zusammen gemacht haben. Weißt du, welchen ich meine?
Ja, ich glaube schon, ja.
Und das war halt der mir richtig gut gefallen hat. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, wenn das Album in die Richtung geht, dann kann das richtig gut werden. Purge war das, genau. Purge.
Ah, ja, ein bisschen vorne gehen. Der
Genau.
Gesamtstimmung her, ja.
Genau. Also da fand ich auch, erstmal war das ohne Autotune, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und die beiden sind auch relativ gut nach vorne gegangen. Ne? Macho mit so einer leicht arroganten Art, so was ich finde, dass ihm auch steht.
Definitiv.
Und ja, Silver hat sich da halt bei mir so ein bisschen so bekannt gemacht und da habe ich so gedacht, so okay, er scheint Potenzial zu haben. So, als ich dann gehört habe, ja, hier Kulabo, dann so okay. Und die meisten der Singles haben mich halt wirklich nicht so abgeholt. So, ich meine, gut, ich bin auch jetzt kein großer Lilano-Fan, muss ich dazu sagen. Aber Lilano war tatsächlich bei dem Song, den die da hatten, war er schon wirklich schon fast mein Highlight. Und wie gesagt, so bis auf ein, zwei Songs kann ich Lilano nicht viel abgewinnen. Ja, generell, ich habe halt wirklich reingehört. Ich habe mir, glaube ich, 4 oder 5 Songs gegeben. Danach hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Weil,
Verständlich.
so, dann hätte ich mir auch, dann hätte ich mir Maximum 3 anhören können. Da hätte ich wenigstens noch ein bisschen mehr Spaß gehabt. Ja, das war für mich so, als hättest du Summer Jam gedoubelt. So, oder als hätte Casey in dem
Ja,
Fall dann mit Autotune auch noch mitgetrillert. Wow, dass es nochmal ein Downgrade zu Maximum 3 gibt, das hätte ich jetzt auch nicht so schnell erwartet, aber okay. Generell habe ich Majo nie so richtig verfolgt. Klar, ich kenne jetzt hier von Talanschrub der Bizeps und Was ist denn los mit dir? 1 und 2. So, die Bekannten kenne ich natürlich von ihm. Aber ich finde, Majo hat auch damals immer so ausgezeichnet, dass er so diese emotionalen Dinger, die konnte er auch immer richtig gut. Ja.
definitiv, ja. Ewigkeit zum Beispiel, ein sehr, sehr guter Song,
Genau.
nur zu empfehlen.
Genau. Und er hat ja zum Beispiel heute so eine Fragerunde gemacht, ne? Da wurde auch öfters mal gefragt, hier breiter als der Türsteher 3, Fragezeichen. Gab es, glaube ich, keine Antwort. Und dann auch Ewigkeit 2 wurde auch angefragt, ne? Also scheinbar. Also klar, der Support soll wohl ganz, ganz gut soweit gewesen sein und er ist auch zufrieden mit seiner Arbeit, alles schön. Ja, weiß nicht. Also das Problem ist so, damit zieht er ja nicht nur seine Qualität runter, sondern irgendwie auch die Qualität so generell von dem Erscheinungsbild von Banger-Musik, würde ich sagen. Ja, weil du hast jetzt
Definitiv, natürlich, ja.
Bei Banger-Musik eigentlich nur noch zwei richtige Banger, das sind Farid und 18 Karat. Ja,
Und wenn man
Secret.
Farid auch in Klammern setzen kann, nach dem Album.
Richtig, natürlich. Ja, Sippo ist so, er kann, wenn er will, macht aber auch nicht immer so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie gut du bei Sippo drin bist. Also auf einer Homo-Basis natürlich. So, aber Sippo konnte jetzt sich hier zum Beispiel, boah, wie hieß dieser Song? Das war so ein richtig kurzer Song mit Farid, Sippo und Flair und Bass Sultan. Das war nach Genki Damak, war das nochmal so eine Single-Auskopplung. Da war Sippo eigentlich auch relativ straight nach vorne. Ja, auf jeden Fall zieht es halt sehr das Image oder generell auch so. Ja, es zieht alles so ein bisschen so mit runter. Ne, weil man denkt sich so, okay, ne, Majo so in alter Manier, Silver auf dem ersten Track auch überzeugt und dann, ja, jedenfalls in Anführungsstrichen so eine Grütze. Ja.
Ja, definitiv. Also man muss auch noch erwähnen, Jasko ist auch noch ein richtiger Banger. Also er ist zwar nicht unbedingt immer gut, aber er hat auf jeden Fall immer dieses Asoziale drin und hat auch mal einen ekligeren Diss drin, was für mich einfach typisch Banger-Musik ist. Also da muss man definitiv, auch wenn ich jetzt nicht der größte Jasko-Fan bin, aber das muss man ihm zugutehalten, auch wenn er eigentlich nie was rausbringt. Aber wenn er da mal was bringt oder vertreten ist, dann geht es immer in die alte Richtung Banger-Musik. Also natürlich, wie du sagst, Farid hat definitiv auch Parts, die Banger-Musik tauglich sind, aber ich weiß nicht, im Gesamterscheinungsbild und ähnlichem, finde ich, ist es nicht mehr wirklich mit Banger-Musik komplett zu vereinbaren. Auch wenn ich ihn jetzt auf dem Album höre, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Farid Bang hat zwei Features auf diesem Album.
Ja, ich habe es gesehen, aber ich kannte jetzt nur dieses eine, dieses Tiki-Taka, wie zu Basel oder
Oh,
irgendwie so.
ja, genau. Und je nachdem, wie gut du es im Ohr hast, und da muss ich sagen, habe ich mir auch extra aufgeschrieben. Ich finde allgemein war das Album lyrisch und flowtechnisch, würde ich jetzt gar nicht beurteilen, ob die Reime gut waren, sondern oftmals, was heißt oftmals, aber zwischendurch hat man immer wieder das Gefühl gehabt, okay, da wurde einfach schlecht geflowt. Also, dass der Takt zum Beispiel wirklich nicht getroffen wurde. Ich glaube, es war bei Billie Jean nebenbei, allein, dass der Name Billie Jean auf so einem Drecksalbum drauf ist, verletzt mich schon zutiefst. Aber du hast oftmals so kleine Instanzen, die einfach fehlerhaft sind, wo ich mir zwischendurch immer dachte, okay, warum? Das ist doch auf so einem hohen Level. Und das klang wirklich so wie einmal aufgenommen, gesagt, ach komm, passt so. Und weitergemacht. Und
So
bei
nach dem
Farid Bang
Motto,
ist mir das enorm aufgefallen.
ja, so nach dem Motto, komm hier, wir haben fertig, mach das Beste draus, Judy oder
Ja, genau, so ein bisschen,
wie
ey,
auch
ich habe
immer.
meinen Teil getan, Studiotyp, mach du deins, schieb das rum. Und bei Farid Bang, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast bei Tiki Taka, ich fand gerade den ersten Teil so unfassbar hölzern geflowt von ihm. Also null angepasst, auch stimmtechnisch finde ich, passt Farid Bang einfach nicht auf solche Beats. Also schon auf Genki Dama hatte ich meine Probleme damit, aber ich finde, von seiner Stimme her passt er einfach eher auf aggressivere Dinge. Und dann immer denselben Flow, so das letzte Wort, so ein bisschen mäßig betont. Und das ist einfach gar nicht meins. Und ja, jedes Mal, wenn ich Farid da gehört habe, musste ich wirklich überlegen, ob ich den Part jetzt skippe, weil es wirklich einfach schlecht war. Ich meine, er hat zwischendurch ein paar Lines gebracht im Sinne von, yo, ich diss jetzt jemanden auf einem Trap-Beat. Aber es war wirklich so schlecht auch vorgetragen, dass ich mir das auch wirklich nicht gut geben konnte.
Das
Und das
heißt,
war.
wenn du jetzt das Album so bewerten müsstest von 1 bis 10, darfst du auch gerne ins Minus reingehen.
Nein, wir wollen ja fair bleiben. Also, ich muss alles einmal zusammennehmen. Ich muss auch noch eine positive Sache sagen. Ich habe am Anfang eins auch noch vorenthalten. Ich habe mal geschaut und das Album geht, glaube ich, 56 Minuten. Und. Oder 58, irgendwas in die Richtung. Knapp eine Stunde. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr
53.
stark. Wie
53.
lange? 53, genau. Und das bei 19 Tracks. Das heißt, wir kratzen auch an den 3 Minuten. Das finde ich an sich eine sehr, sehr gute Quote im Durchschnitt. Ne, ein Album, das 1 Stunde lang geht und durchschnittlich 2 Minuten 40, 50 geht, das hatten wir, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht mehr, wenn wir den Mainstream-Rap betrachten. Traurige Aussage, leider die Wahrheit. Und insgesamt mit dem Bonus, dass ich Majo an sich sehr sympathisch finde und hoffe, dass das eine Ausprobierphase war und gegen Ende des Jahres BAD DT3 angekündigt wird, gebe ich eine 3.
Ja.
Eine, keine Schulnote, sondern 3 von 10.
43, ja.
Einfach auch, weil die Features, also alleine für die Features gibt es für mich einen Punkt. Die musst du auch erstmal an Land ziehen, die musst du erstmal so auf ein Tape packen. Die haben jetzt
Ja.
auch nicht unfassbar gut performt, aber ja,
Summer Jam.
schon. Ja, der war natürlich auch ein Highlight. Also, der klang. Also, sie haben sich halt so sehr dem angebiedert, finde ich. Also, oftmals klingt das wirklich so, als hättest du denselben Produzenten gehabt, denselben Beat-Produzenten und denselben Autotune-Typen, weil auf allem ist es so effektüberladen. Ich finde,
Ja.
Marjo hat auch eine coole Stimme. Silver hat auch eine coole Stimme. Und es ist über alles Autotune drüber gelegt. Jede kleinste Passage, die auch nur gesummt werden kann, wird exzentrisch gefeiert und noch weiter ausgedehnt und noch mehr Autotune drüber und es ist mir wirklich irgendwann auch zu viel. Also der Bass dröhnt die ganze Zeit und dann kommt dieser Autotune-Effekt. Also es ist wirklich, als ob du aus der Modus Mio-Playlist 19 Beats gepickt hättest und hättest da Autotune drüber gelegt. Also es ist wirklich teilweise wirklich anstrengend, muss ich sagen, das zu hören. Wirklich anstrengend.
Ja, das glaube ich. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe jetzt mal kurz durchgezählt. Ich zähle nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weil du die Laufzeit angespielt hast, ne? Natürlich machen die Features natürlich auch die Laufzeit länger, ne? Und du hast da auf dem Album 10 Features.
Ja, das stimmt.
Ne? Auf einem Song hast du sogar ein Doppelfeature mit Farid und Sippo.
Ich kann es verstehen. Ich kann es die, also es bringt halt auch Abwechslung rein, weil sonst, das ist so ein bisschen wie bei NBK, das habe ich ja, ich glaube, das hatten wir auch im Podcast mal besprochen. Hatte ich ja zu NBK auch gesagt, ich finde es ultra schwierig, bei NBK die Songs voneinander zu unterscheiden. Weil alles so ein bisschen gleich klingt. So die Themen sind irgendwie gleich, die Beats sind relativ simpel und ähnlich. Und es ist immer, der eine übernimmt die Hook, der andere macht den ersten Part und so. Und das ist da ähnlich. Die Stimmen klingen immer gleich, die Themen sind immer gleich, die Beats sind immer ähnlich, Flow ist immer ähnlich. Und die Features bringen wenigstens ein bisschen was anderes mit rein. Also ohne wäre das wahrscheinlich nicht mal eine 2 geworden.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So, wir hatten jetzt ein schlechtes Album und dann kommen wir doch mal zu Play 69 mit Babylon 2.
Sehr gerne, da bin ich sehr gespannt.
Also, ich werde das so ein bisschen mischen, also sowohl positiv als auch negativ. Das Album hat 15 Songs, hat aber eine Laufzeit von 38 Minuten.
Klingt schlecht.
Ja, und hier muss man halt auch sagen, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Features drauf. Also schon fast so viel wie auf Lockdown. Das macht es jetzt nicht unbedingt besser. So, das ist mir halt auch aufgefallen. So, wie gesagt, ich war vorhin eine Stunde unterwegs und ich habe das Album in der Zeit durchgehört. Ja. Ne, Paket abgeholt, einkaufen gewesen, und in der Zeit hatte ich 70% des Albums schon durch. Was mir auf jeden Fall als erstes Positives aufgefallen ist, die Songs harmonieren so hintereinander sehr gut miteinander. Also ist jetzt nicht so, dass du erst so einen ganz traurigen Song hast und dann so einen, der voll in die Fresse geht und dich irgendwie so, sag ich jetzt mal, so voll umhaut oder so, sondern es harmoniert alles sehr gut miteinander. Was mir, also da waren auch teilweise auch sehr, sehr nice Sachen dabei, ne? Ich glaube, auf dem ersten Song war das, glaube ich, dabei, wo er so ein bisschen gesagt hat, ja, ihr kritisiert mich, dass ich nicht mehr derselbe bin und es nur noch ums Geld geht und hast nicht gesehen und er erklärt sich teilweise in seinen Songs ein bisschen. Was mir persönlich ein bisschen auf den Sack ging, war, also er hat sehr oft diese kurzen Samples drin, so von Ami-Rappern. Ne? Zum Beispiel hast du mit Sicherheit gehört, I'm Criminal mit 18 Karat. Ne?
Ja.
Das war mir persönlich ein bisschen zu oft drin. Bei dem einen oder anderen Song hat es den Song auf jeden Fall noch ein bisschen aufgewertet. Bei ein oder zwei Songs habe ich mir so gedacht, so das passt jetzt gar nicht rein. Und was mir so mit am meisten ein bisschen auf den Sack ging, waren diese ganzen DJ-Cuts. Ja, das hast du fast wirklich auf fast jedem Song. Ja, und bei einem Song, da hat er es wirklich ein bisschen übertrieben, ne? So da zum Schluss, weiß ich nicht, da hatte der DJ, glaube ich, einen epileptischen Anfall oder so. Der ist da komplett eskaliert.
Die Vorstellung ist wunderschön.
Ja, also wirklich, ne? So, also ganz, ganz wilde Nummer war es. So, die Songs waren alle so durchschnittlich. Es war jetzt kein überkrasses Album, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist ein, ich muss dazugeben, Babylon 1 kann ich mich kaum erinnern. Ich weiß nur, dass da ein Casey-Feature drauf war, was sehr nice war. Und ansonsten sind die grundsätzlich eigentlich relativ solide. Es gab einen Song, da war ich vielleicht auch ein bisschen vorbelastet. Da war halt. Das war ein Feature mit Mo Phoenix. Und ich kann Mo Phoenix generell nicht ganz so viel abgewinnen. So, mir gefällt einfach so seine Art von Gesang oder Musik generell nicht immer so. Es gibt ein paar Ausnahmen. Und das Ding ist so, das war eigentlich so relativ, ja, ich sag jetzt mal, deeper Song. Ich fand einfach sowohl, also Play und Mo Phoenix haben eigentlich relativ gut harmoniert. Also Mo Phoenix hat die Hook gemacht. Aber ich fand, der Beat passte gar nicht zu dem Thema. Also es ging schon etwas mehr nach vorne. Dabei ging es darum, ja, ich weiß, ich bin nicht da und hast nicht gesehen. Und irgendwie wurde da auch dann so Lockdown erwähnt, so wir haben Lockdown und weiß nicht. Musik kommt aus der Box raus oder was auch immer da Mo Phoenix da getrellert hat. Auf jeden Fall passte einfach so diese Thematik einfach, finde ich, nicht zu dem Beat. Und auf einem, und dann war zum Beispiel so ein emotionaler Beat. Und da kam halt zum hinterher dann halt diese DJ-Cuts, wo ich mir so gedacht habe, so das passt halt überhaupt nicht. So, und da habe ich mir so gedacht, ich glaube, das war auch ein Feature mit Bababam. Bam, 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 mit Carlo oder so. Und da hätte ich zum Beispiel Mo Phoenix, glaube ich, besser drauf gefunden. Ansonsten, ja, es war solide. Es gab jetzt keine großen Totalaussetzer. Wie gesagt, das Ding mit Mo Phoenix war jetzt halt für mich persönlich nicht so meins. Liegt aber halt auch so ein bisschen daran, weil ich Mo Phoenix generell nicht so gerne höre.
Ja.
Ich würde es wirklich bei so einer durchschnittlichen 5 von 10 wirklich stehen lassen. Weil
Wie
es
ist
war
das
halt.
lyrisch bei ihm? Also, ich fand immer, Play hat es gut kombiniert bekommen, modernen Sound, aber mit einer gewissen Aussage oder Message und auch mit einer gewissen Wortgewandtheit darüber zu bringen. Wie war das?
Genau, ich habe zwei Punkte vergessen. Also das eine ist mir sehr oft aufgefallen. Es gab immer zwei Thematiken, die er sehr oft drin hatte. Früher hatte ich gar nichts, heute habe ich alles. Und es ging sehr oft um seine Mama. Ne? Also hier, ne, so sinngemäß, so ich kaufe für Mama ein Haus, so weißt du, so sinngemäß. Das war so ein bisschen, was so aufgefallen ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, also er hat das wirklich gut kombiniert bekommen. Und es gab auch so einen kleinen, also man hat gesehen, dass er sowohl diesen alten Style kann, also diesen etwas härteren Sound, aber auch diesen neuen modernischen Trap-Sound, wie zum Beispiel bei Pop Smoke, ja, mit Ferro.
Ja.
Da fand ich Ferro gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe den Song nicht gehört. Dazu kann ich vielleicht nächstes Mal was sagen, wenn sich meine Ohren von Lockdown erholt haben.
Ja, also das war zum Beispiel auch so ein Trap-Song. Also Play war eigentlich überall sehr gut unterwegs, ne? Und ich meine, er hatte sich jetzt auch ein paar Features an Land gezogen, wo ich teilweise ein bisschen überrascht war. Er hatte ja das Feature mit Azad, ja, so 18 Karat, okay, das hat mich jetzt nicht gewundert. Angie hatte er halt, Ferro, dann diesen Carlo, von dem habe ich noch nie was gehört.
Hey.
Mo Phoenix und Samra halt. Ja. Wobei Marvin California auch bei dem Song mit Samra gesagt hat, dass wohl Samra einfach seinen Part von einem anderen Song einfach recycelt hat. Das ist natürlich dann ein bisschen billig.
Ja, aber das glaube ich war. Oder ist ähnlich bei Kapi gerade in der Vergangenheit auch schon mal häufiger vorgekommen. Von daher, das scheint so ein Berliner Ding zu sein.
Ja, das kommt davon, wenn man zusammen immer Schneeball miteinander spielt, da passiert das schon mal. Ja, also ich sag mal so, also Play hat mich eigentlich generell noch nie so richtig enttäuscht. Also ich habe ihn damals kennengelernt, da hat er so eine Champions League EP oder so rausgeballert. Da war ein Song drauf, Mohamed Salah, und boah, ging der nach vorne. Ich fand diesen dumpfen Bass, ne, der richtig straight nach vorne ging. Ich habe das Ding rauf und runter gehört. Ja, dann habe ich halt immer so geguckt. So zu dem Zeitpunkt war ich voll auf diesem Casey-Film. Dann habe ich gesehen, der hat ein Feature mit dem, cool. Dann kam ja kugelsicherer Jugendlicher, glaube ich. Was auch so durchweg relativ gut war. Und also er bleibt sich eigentlich seiner Linie immer größtenteils treu. Und ich fand es auch sehr schade, dass er jetzt von Banger Musik weg ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, da hat er eigentlich schon gut reingepasst. Und ja, ich fand ihn auch immer sehr sympathisch, aber um direkt in den Bogen zum nächsten Thema zu spannen, weil sich das so wunderschön anbietet.
Wie die eine oder andere Deutschrapperin in der einen oder anderen Kiezstraße in Hamburg, ja.
ist nämlich, dass Play nach dem Album sein Karriereende angekündigt hat. Und dann gab es auch so ein ganz weirdes Verabschiedungsvideo, wo dann irgendwie Casey dabei war, Mo Phoenix und Samra, die 18 Karat, die ihm alles Gute gewünscht haben und noch 1000 andere. Die Hälfte davon kannte ich jetzt nicht. Ne, die dann auch so gesagt haben: Oh, du, ne, schade, dass du jetzt aufhörst, dies, das. Ne, Casey hat dann auch irgendwie so sinngemäß gesagt: So, ja, ich hoffe, du kommst bald wieder oder du beendest doch nicht deine Karriere. Und eigentlich hat Casey nämlich damit recht gehabt. So, er hat ja dann seinen kompletten Instagram-Kanal gelöscht und kam dann irgendwie ein paar Tage oder eine Woche später mit seinem neuen Instagram-Kanal, mit seinem normalen Namen, Bojan, Fifi oder was auch immer. Und da habe ich mir halt so gedacht, so, weiß nicht, muss man heutzutage das wirklich noch so machen, so sagen, oh, ich beende meine Karriere. Ja, nee, ich mach's doch nicht. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man so überlegt, ich glaube, Memes für Rap hat das gemacht, dass er wohl schon 2016 oder 17 seine Karriere beenden wollte und dann hat er jetzt letztens gesagt, so, ja, ich wollte eigentlich schon letztes Jahr aufhören. Also entweder ist der Typ noch unentschlossener als ich, wenn ich im PlayStation Store unterwegs bin. Er versucht sich damit irgendwie, ich sage jetzt mal ganz böse gesagt, relevant zu halten. Er ist ja nicht der Einzige. Mert, bevor er da das Kollabo mit Z angekündigt hat, hat ja auch gesagt, ja, ich werde meine Karriere beenden und so. Da kannst du ja x-beliebige Rapper einfügen, die diesen Move gemacht haben. Ich finde diesen Move an sich einfach sehr, sehr unangenehm, das dann zu sehen, so, weil es war ja auch bei so einem Dardan so oder bei so einem UFO. Meine UFO kam dann, ich weiß gar nicht, UFO hat glaube ich ein Jahr Pause gemacht oder so und kam dann wieder. Dardan war irgendwie so ein bisschen angefressen, so dass sein Verlag oder sein Label da irgendwie den falschen Song auf Spotify hochgeladen hat. War auch ein bisschen weird. Ja, ich weiß nicht, was ich so unbedingt davon halten soll. Deswegen gebe ich die Frage an dich weiter.
Vielen Dank. Es ist ja allgemein so. Also diese, ich nenne es jetzt mal zusammengefasst, Promo-Moves, finde ich, werden in Deutschrap eh immer mehr und vor allem auch immer unnötiger. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, natürlich ist das ein sehr, sehr krasses und populäres Beispiel, die JBG3-Promophase, aber auch die JBG2-Promophase, die haben davon gehandelt, Content rauszubringen, einen Mehrwert zu schaffen für die Konsumenten. Und das war am Ende, ich glaube, ein sehr gutes Geschäft, wenn man es zahlentechnisch betrachtet, für Farid Bang und Kollegen an Platin und was weiß ich, wie viel Boxen verkauft und sowas. Und dann gucke ich mir das heute an. Und da kann sich ein Kollege und Farid Bang auch nicht unbedingt komplett von freisprechen, aber die machen immerhin nicht direkt solche Moves, zumindest keine von denen ich jetzt mitbekommen habe. Aber dann wird sich, wie du schon erwähnt hast, von einem Mehrheit oder Play irgendwelche Ansagen gemacht, irgendwas, yo, ich beende das hier, ich beende dies. Und es wird sehr viel mit der Angst der Zuschauer gearbeitet und sehr viel damit gearbeitet, dass sie, sobald man das auflöst, wieder dankbar sind und sagen, ah, du bist so toll und noch den nächsten Song streamen oder bei Maximum 3 diesen komplett irrelevanten Fake Beef da irgendwie loszutreten. Also wenn immerhin vorher was gewesen wäre, was du dann nutzt, also dass man sagt, ah, ist da was im Busch, die haben jetzt schon länger nichts mehr gemacht, wenn du das nutzt, das ist eine Sache, aber die haben es ja komplett künstlich aufgebaut und das ist so ein bisschen. Ja, es passt in die Plastikwelt von Deutschrap, muss man so sagen, ne, dass die Beefs nicht real sind, dass die Karrierebeendungsankündigungen nicht real sind. Das passt so ein bisschen in das Schema und ich muss sagen, ich finde, es ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung, weil irgendwann verliert das auch an Schwere. Man kann es vielleicht mit einer Beziehung vergleichen, in der man ständig sagt, wenn du das machst, mache ich Schluss, wenn du das machst, mache ich Schluss oder ey, ich mache jetzt Schluss. Das verliert an Gewicht und man hat nicht mehr so viel Angst davor. Und ich glaube, das ist in Deutschland ähnlich. Die Leute stumpfen ab und mittlerweile musst du 80 Quellen haben, um wirklich zu belegen, ey, der beendet wirklich seine Karriere. Und das wird irgendwann soweit sein. Und dann überlegen wir uns 80 Mal, ob wir glauben, dass ein Sido gerade wirklich seine Karriere beendet oder nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil da einfach so viel mitgespielt wird. Und es gibt Leute, die Menschen so lange verfolgen. Also, was weiß ich, ein Mert, der hat einige Zuschauer, die ihn 8 Jahre begleiten. Und wenn der auf einmal sagt, ja, wir bringen keine Musik mehr raus, dann sitzen die da und sind traurig. Und dann kommt auf einmal die Auflösung, ja, aber egal, komm, wir bringen den Track raus. Natürlich sind die glücklich, aber es geht, glaube ich, immer ein Stück kaputt.
Ja, definitiv. Das ist ja genauso, also ja, wenn ich dann irgendwie so von Rapjet oder so sehe, Mero hat sein Instagram deaktiviert. Karriereende oder neues Album? So, wo ich mir denke, dass, so die eine Frage kannst du schon direkt ausschließen, weil mittlerweile ist doch bekannt, wenn irgendein Rapper sein Instagram deaktiviert, so dann kommt entweder ein neuer Song, ein neues Collabo oder ein neues Album. Da kommt auf jeden Fall irgendwas. Und der Letzte, der wirklich seine Karriere beendet hat und das gesagt hat, durchgezogen hat und auch dabei geblieben ist, ist eigentlich Kraft Camora. Der hat gesagt, nach Zenit ist Schluss. Ja, ich bin weg. Ciao.
Das
So.
stimmt, aber das war für mich auch einer von der älteren Garde, der sich noch an sowas hält. Und ich weiß es nicht, ich bin nicht der größte Verfolger, aber so dieses ganze 187, Raf Camora, Contra K Camp ist für mich auch nicht für Promo-Moves bekannt. Und
Ja.
ich glaube, das hat auch viel so mit mit der Attitüde zu tun, mit der du auch rangehst. Und wenn du sagst, jo, ich bin real und ich möchte das, was ich mache, auf meine Art und Weise erreichen. Ich glaube, das sorgt schon dafür, dass du auch einen gewissen Stolz auch einfach hast, muss ich auch sagen. Also ich könnte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja Leute, ich beende jetzt meine Karriere, damit ich ein bisschen Aufmerksamkeit bekomme und danach wieder aufhören. Und es gibt ja wirklich Leute, die das jetzt schon mehrmals durchgezogen haben mit dem Instagram löschen, mit dem Ansagen an Leute verteilen und Fake Beefs und so. Und ich glaube, das hat einfach was mit der Ernsthaftigkeit vielleicht in gewisser Weise zu tun. Und dann natürlich finde ich schade, dass Raf Camora seine Karriere beendet hat, aber du hättest es nicht besser machen können als er.
Richtig, ja. Ich weiß halt auch nicht so klar, weil ich sag mal so, einige Rapper haben es mit Sicherheit auch notwendig, dass sie das zu machen, dass sie das machen, um ins Gespräch zu kommen. No front. Aber ich sag mal so, so ein Mero zum Beispiel, der war ja eigentlich die ganze Zeit immer im Blickfeld, ne? Der war ja eigentlich immer ein Gesprächsthema, egal ob es das jetzt mit Kai war. Oder was auch immer, oder ob es dann der Beginn von den schlechtesten Deutschrap-Lines war, oder was auch immer, der war ja immer irgendwie im Gespräch.
Ja.
Ob positiv oder negativ, aber ne, auch damit bleibt man halt im Gespräch. So, da finde ich dann so, da bringt es dann eigentlich auch nichts. So klar, es werden vielleicht, ah, weiß nicht, sagen wir mal 100 Euro, 100 Euro, genau, 100 Leute mehr. Kriegen vielleicht davon mit. So, die denken sich ja, okay, so, den kenne ich irgendwoher. Ah ja, hier aus schlechteste Deutschrap-Lines. Und dann denken sie sich so, okay, ja, wird mit Sicherheit auch schon lang genug dabei sein. Ne? Und dann gucken die dann, dann hören die mit Sicherheit auch mal in ein paar Songs rein und merken dann so, okay, der ist richtig kacke. Ah, hat jetzt sein drittes Album draußen, krass. Und ja, dann kommt er zurück und sagt, ah, hier, ich bin zurück und hast nicht gesehen. Und denken die sich auch so, okay, so, ich kannte dich schon vorher, so, was soll das? Das ist halt immer so ein schwieriges Thema, wo ich mir dann auch immer so denke, so, habt ihr das wirklich nötig? Also, kommt doch lieber ins Gespräch mit anständiger und guter Musik. Oder lass es halt ganz bleiben. Aber diese ganzen Promo-Moves ist ja genauso, sind wir mal ehrlich, nichts anderes macht Bushido. Während er sein Album rausbringt, beeft er sich auch mit jedem. Ne? Egal ob es eine Loredana war, ein Mois oder was auch immer. Ne? Damit er wieder im Gespräch ist und jeder denkt, so, boah, will der Mois in dem nächsten Song dissen? Dann macht er es doch nicht. Was ist mit Loredana? So, das ist ja eigentlich genau dasselbe. So, dann wird irgendwie gegen den und den rumgeschossen, so und dann wieder News von Memo Rap Check.
Qualitätsjournalismus.
Natürlich. Bushido hat Mäuschen gedisst. Und so weiter und so fort. Ne? So, ich finde das halt einfach nur unnötig. Also, wenn man nicht durch seine Musik ins Gespräch kommt, dann weiß nicht, sollte man es eigentlich auch dann auch sein lassen. Also, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Definitiv, aber ich glaube, dass wir so zwei Welten auch konfrontiert sehen. Also ich glaube, dass diese neue Rap-Welt viel schnelllebiger einfach auch ist als die alte. Also ein Flair, meinetwegen auch ein Babassat oder Kollegah, Farid Bang, die haben noch alteingesessene Fans, die das wirklich alles aktiv verfolgen. Aber für die Modus Mio-Playlist-Hörer, für die, die sich jeden Donnerstag die neuesten Songs anhören, steckt oftmals hinter den Songs nicht unbedingt ein Künstler, den sie feiern, sondern den Sound. Und
Ja,
ich
oder der
glaube, das ist,
allgemeine Vibe.
oder der allgemeine Vibe, genau. Und ich glaube, dass es mittlerweile von noch größerer Wichtigkeit ist, dass du einfach im Gespräch bleibst und dadurch solche Aktionen halt logischerweise ja nicht unbedingt gut sind. Also ich bin da voll bei dir. Ich finde, es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, sich ja, ins Gespräch zu bringen, als irgendwelche ja, Fake News dann letztendlich zu verbreiten und irgendwelche Gerüchteküchen anzuheizen. Natürlich, Bushido macht sich das zunutze. Ne? Loredana, Mois, es nimmt ja alles mit. Der Hexenmeister ist halt einfach gut im Marketing, muss man einfach so sagen. Aber die ganzen neuen Rapper, auch so ein Meadow und sowas, ich glaube, die sind darauf angewiesen. Also, die haben ganz viele Abonnenten auch auf Instagram. Siehst du ganz stark, so die Likes zum Beispiel schwanken sehr, sehr, sehr stark. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Kai, ich glaube eher weniger. Es ist wirklich abhängig von deinem Update etc. Das ist wirklich der Zugriff, weil die Aufmerksamkeitsdauer der heutigen Jugend und ja, der heutigen Generation einfach so gering ist, dass du jemanden nicht länger als, was weiß ich, eine Stunde oder so im Kopf hast. Und bei mir ist es manchmal so, ich denke so, wow, jetzt, Kollege, wäre nice. Das haben viele Neuen nicht mehr, sondern die machen einfach ihre Playlists an. Und wenn die dann ihre App aufmachen und sehen, ey, Meadow hat sein Instagram-Profil gelöscht, das ist egal, was da steht. Hauptsache, dein Name steht da. Und die erinnern sich an dich, sagen, ah, Meadow. Und vielleicht gehen sie in dem Moment gerade auf Spotify und suchen einen Song von dir. Und ich glaube, dadurch bekommt das nochmal eine ganz andere Relevanz. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ich kann es auch nicht bestätigen. Ich bin da auch nicht komplett drin. Ich glaube, da unterscheidet sich die alte Garde von der neuen. Und ich glaube, die sind viel, viel, viel abhängiger. Auch von leider Memo Rap Check, auch wenn das ein Armutszeugnis ist, von so jemandem abhängig zu sein, aber ich glaube, das ist so die neue Welle, leider.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, egal ob es, genau, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, bei der alten Garde, Kolle, Farid, Kontra K, generell so, die schon über 10 Jahre mit dabei sind, ich glaube, bei denen nimmst du das auch eher ernst, wenn die sagen, jo, ey, das ist jetzt mein letztes Album. Ne, ich glaube, Farid hat, glaube ich, auch gesagt, dass das jetzt sein letztes Soloalbum ist, glaube ich, hier Asphalt Massaker. So, den glaubst du das natürlich dann auch eher, weil die haben halt auch wirklich eine Legacy und haben sich halt auch über Jahrzehnte halt wirklich was aufgebaut. Ne, das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen der heutigen Generation. So, die versuchen sich, glaube ich, gar nichts aufzubauen, sondern versuchen, sage ich jetzt mal, auf schnell ordentlich Kohle zu machen und keine Ahnung, dann ihr Leben in, weiß nicht, beliebige Großstadt einfügen, zu verbringen.
Ja, also es ist halt auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Ne? Also das sind ja auch YouTuber von der älteren Garde, so zum Beispiel Montana Black oder so, die sagen halt, okay, ich nehme manche Placements nicht an, weil ich mich nicht damit identifizieren kann. Und ich möchte den Leuten nur was empfehlen, was ich auch selber benutze oder was ich gut finde.
Oder wo man
Und
selber für
dadurch,
hintersteht.
ja genau, und dadurch hast du halt auch eine Langlebigkeit, finde ich, weil wenn du was vorstellst, dann läuft das und dann ist es gut. Und das, finde ich, kann man vielleicht auch in Rap anwenden. Ne? Wenn du jede Möglichkeit mitnimmst und alles ständig machst, dann sinkt deine Glaubwürdigkeit ins Unermessliche. Aber in dem Farid Bang glaubt man. Der hat in letzter Zeit viel Möglichkeiten gehabt und letztendlich ist er auch durch dieses groß geworden. So, der hat auch viele Möglichkeiten genutzt, aber auch eben nicht auf diese ja, parasitäre Weise, sondern einfach auf eine ganz, ganz normale, solide Art und Weise mit Rap. diese Kredibilität, die man in die Richtung vielleicht auch, oder die Glaubhaftigkeit, wenn man es einfach nennen möchte, ich glaube, die ist bei neuen deutschen Rappern einfach schon häufig gar nicht mehr da, weil der erste Promo-Move für das erste Album oder den ersten Song ist direkt irgendwas Fake-mäßiges. Wenn du so einsteigst, ist nicht der beste Beginn einer glaubwürdigen Karriere.
Ja, definitiv. Ganz kurz, das steht zwar nicht in der Auflistung, die ich dir geschickt habe, aber wenn wir gerade von Farid und so geredet haben, glaubst du, dass dieses Jahr, was Deutschrap allem angeht, ein gutes werden kann? Ich meine, Farid hat Asphalt Massaker 4 angekündigt und Kolle hat das Zuhälter-Tape angekündigt. Glaubst du, das sind so, also ich denke mal, du hast von Farid die Single gehört.
Ja.
Glaubst du, das sind so zwei Alben, die direkt, also ich denke mal schon, dass beide irgendwie auf 1 gehen werden oder relativ weit oben mit dabei sind, so zwischen Platz 1 und 3 würde ich jetzt mal sagen. Glaubst du, dass das so aus dem Bauchgefühl raus, glaubst du, dass das die besten Alben des Jahres werden?
Ist natürlich immer sehr subjektiv betrachtet für mich persönlich. Hoffe ich, dass Zuhälter Tape 5 das beste Album wird. Ja, ich muss dir ehrlich sagen, bei Farids Asphalt Massaker bin ich mir nicht so sicher. Ja, spätestens seit Genki Dama ist das Vertrauen in Songauskopplungen und Soundbilder bei Farid Bang bei mir wirklich sehr, sehr gering. Also, ich glaube auch nicht, dass Asphalt Massaker so wird, wie sich die Leute, die sich gerade richtig darauf freuen, vorstellen, dass Asphalt Massaker wird. Weil Farid Bang hat Asphalt Massaker zu einer Zeit gemacht, als er nichts zu verlieren hatte und für das bekannt wäre, was er gerade macht. Und ich halte Farid Bang für einen zu guten Geschäftsmann, als dass er jetzt ein Album macht, das komplett in die Fresse geht, wo er jeden wegdisst und so, weil das wollen die neuen Leute meistens nicht so hören. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur harte Bretter da drauf macht oder nur, dass er wirklich in diese Asphalt-Massaker-Schiene komplett reingeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es hart ist und dass er disst und dass da auch krasse Songs drauf sind, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen in die New School-Schiene geht.
Wie heißt das? Dass quasi ein bisschen Wechsel oder vielseitiger werden wird.
Du meinst jetzt Asphalt-Massaker?
Genau.
Ja, ich denke auch. Nur da muss man halt schauen, ob die Vielseitigkeit dann positiv oder negativ ist, ne?
Ja.
Und das wird dann darüber entscheiden, aber insgesamt finde ich, wäre ein gutes Deutschrap-Jahr nicht, dass zwei Alben meiner Lieblingskünstler, die ich sehr gerne mag, auf eins geht, sondern wenn sich die Grundstimmung ändert, dieses ganze Gefake weniger wird, wenn auch mal wieder normal Millionen Streams erreicht werden mit Songs, die eine gewisse Grundqualität haben, auch was das Lyrische angeht, dann rede ich von einem guten Deutschrap-Jahr, von erfolgreichen Alben, da bin ich mir sicher. Ich denke, dass tendenziell das von Farid kommerziell erfolgreicher wird, das von Kollegah vielleicht charttechnisch erfolgreicher. Ich weiß nicht, ich finde Kollegahs Community ist immer sehr krass, gerade in der ersten Woche. Farid Bang wird aber streamtechnisch, denke ich mal, mehr machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt auf den gewissen Hype verzichtet, vielleicht auch mal das New School auf Asphalt Massaker zu bringen. Muss man ja auch sagen, sei ihm auch gegönnt. Ich meine, der hat so viele Hardcore-Alben gemacht und ja, mit den letzten zwei Alben hat er mehr eingenommen als mit allen Alben zusammen davor. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Das kann ich wahrscheinlich als Fazit dieser beiden Alben nehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Gehypt nicht, ich freue mich drauf und lasse mich sehr gerne überraschen von den nächsten Single-Auskopplungen.
Das ist doch mal eine wunderschöne Aussage.
Ja,
Damit
finde ich auch. Zitatreif.
auf jeden Fall. Okay, wir haben schon einiges von unserer Liste abgearbeitet. Dann würde ich gerne noch mit dem Thema anfangen. Ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass sich gerade so etwas neuere Rapper so Klicks kaufen, aber es ist mittlerweile einfach keinen interessiert. Ich weiß nicht, kennst du diesen Vierrad?
Ja.
Ne? So, der hat ja schon zig Songs rausgehauen, wo man eigentlich deutlich sehen kann, dass er mit Klicks und teilweise auch mit gebotteten Kommentaren nachgeholfen hat. Am Anfang wurde da eine Riesenwelle draus gemacht, so klar, Mimes für Raps macht das immer noch. Aber so größtenteils habe ich so das Gefühl, es interessiert einfach keinen mehr. Glaubst du, dass es mittlerweile so als normal abgestempelt worden? Oder wie siehst du das?
Ich glaube, dass durch die Kommerzialisierung sich dann niemand mehr so wirklich auch mit den Songs beschäftigt. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden gehört habe, der sich darüber beschwert hat, dass in irgendeinem Song Wörter falsch gesagt werden oder jemand sich darüber beschwert hat, dass in den Credits steht, dass die Person das gar nicht selber geschrieben hat. Siehe Bad Moms J. Ne? Ich schreibe 5 Top Nummer 1 Hits, wahrscheinlich. Ne? In jedem steht noch ein Ghostwriter mit drin. In den Credits, immerhin gibt sie es an, das ist ja gut. Oder einen Bushido, wo seit Jahren klar ist, dass der Typ erstens durch ein paar zwielichtige Geschäfte im Hintergrund Konkurrenz in gewisser Weise in Schach gehalten hat. Und zweitens, was ich noch viel schlimmer finde, seine Texte auch selber ja nicht selbst geschrieben hat. Also es zieht sich durch, ja, dass ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen, also ich finde den Umgang von Bushido immer so krass mit solchen Dingen, der schweigt das dann einfach tot. Und das machen die meisten. Und irgendwann gewöhnen sich die Leute dran. Erzähl mal jemand auf der Straße draußen, ey, Bushido schreibt seinen Text nicht selber. Der guckt hier an und sagt so, ja, cool. Und so, und
So nach
geht in
dem
die
Motto, ja,
Playlist.
ich so nach dem Motto, ja, ich weiß, aber interessiert mich nicht.
Genau, das ist so ein bisschen, ja, und jetzt? Und ich glaube, das wird bei Klicks kaufen und allem kaufen ähnlich. So, es wird gesagt so, ja, du, mich interessiert es nicht, weil es mich nicht betrifft. Wenn ich den Song feiere, höre ich ihn trotzdem, wenn nicht, dann nicht. Und es geht nicht mehr um diese Grundfrage, sondern es geht nur noch darum, ist der Content gut oder feiere ich den Content? Aber es geht nicht mehr darum, ob im Hintergrund auch noch alles stimmt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich hier an der Stelle gar nicht bewerten. Ich bin aber ein Fan davon, dass man den Markt so fair wie möglich hält. Und ich finde einfach Fake Streams, irgendwelche gepushten Playlists und so, die nehmen einfach viel Organisches und auch Spaß einfach daraus. Also, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast über Kai von Steuerung F, war das, glaube ich.
Ja.
Wo die einfach einen absolut schrecklichen Song aufgenommen haben und gepusht haben und in irgendwelche Playlists geballert haben und so. Und das zeigt einfach, wenn du Geld hast, dann kannst du einfach ein Typ werden. Ich meine, die hätten das noch weiter treiben können. Hol dir mal Sponsoren, hol dir 200k. Das ist durchaus möglich und realistisch, dass man das hinbekommt, wenn man die gewissen Connections hat. Dann bist du, wenn du es gut machst, ein Internetstar in einem halben Jahr. Und das ist eine Sache für mich, die ich daran schwierig finde. So, es sei den Leuten gegönnt, soll Vierat sich mehr Kommentare kaufen als Drake auf God's Plan hat. Kann er machen. Letztendlich ist das ja sogar Promo, ne? Es ist so ein kleiner Bezug auf das, was wir eben gesagt haben. Dann
Wollte ich gerade
steht er
sagen.
wieder bei deinem Update. Hey, der kauft sich Klicks, der kauft sich das, alle machen sich drüber lustig, klicken aber trotzdem den Song an, hören sich den nochmal auf Spotify an, gucken nochmal, ah, ist der wirklich so schlecht? Und 10% bleiben kleben und sagen, ey, das gefällt mir. Zack, hat er wieder was gemacht. Und das sind halt die Moves, das sind die ekligen Promo-Moves in meinen Augen. Man sagt, es gibt keine schlechte Promo, aber es gibt für mich eklige Promo und das gehört definitiv dazu.
Ja, das wollte ich nämlich auch sagen, weil das ist nämlich auch für mich so ein Ding, wo ich mir so gedacht habe, so, das ist eigentlich genau das, weil es sind ja dann eigentlich auch so, ja, Fake News jetzt nicht, aber es sind halt so Fake Streams, so, den Leuten wird einfach vermittelt, boah, der ist gehypt, der ist krass, etc. Und dann kommen sie dahin und dann irgendwann merken sie so, okay, der Song hat so und so viele Aufrufe, aber irgendwie eine Million Daumen nach oben. So, hä, wie ist das möglich? Ne? Ja, weiß ich halt nicht. So, das ist halt so eine schwierige Sache. Apropos schwierige Sache, Mensch, diese Übergänge heute sind ja vorzüglich.
Ali Boumaier. Ah nee, das wäre eine schwere Sache. Ha, Entschuldigung.
Was mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, ist einfach so, dass man bei manchen Rappern einfach ihr Image einfach irgendwie nicht mehr abkaufen kann. Also ich
Viele haben
denke
ja auch gar nichts mehr, muss man ja auch sagen.
ja, oder das Image, was sie vermitteln wollen. Also ich denke da gerade an so einen Bushido, der mit diesem einen da hier, I don't give a fuck, dieser Song, wo er dann so sagt, so, ja, und deine Alte bekommt meinen Schwanz in ihre Speiseröhre oder so. Aber wenn du den mal 3 Stunden auf Instagram verfolgt hast, ne, die ganze Zeit markiert er seine Frau mit Herz und ah, ich liebe dich und so, da denke ich mir dann auch so, so, ach, Bruder, mach doch nicht diesen. Also, das ist ja peinlich. Ne?
Ja, es wird halt schwierig. Also diese Realness-Debatte und sowas. Ja, das ist halt schwierig zu differenzieren, ja, zwischen Künstler und dem, ja, dem Charakter dahinter.
Ja, wenn man dann, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal so, egal ob es ein Casey ist oder ein Majo oder wer auch immer, ne, so wenn die Kinder haben, so, ey, sei denen gegönnt, ne, und so alles in bester Gesundheit oder so. Aber wenn die jetzt irgendwie davon anfangen zu rappen, so, ja, ich bumse deine Alte und das war ja selbst bei Maximum 3, bei Fly, während deine Süße für mich auftischt, wo ich mir so denke, Alter, du hast ein Kind, du hast eine Frau, so, also entweder bist du der größte Assi, der seine Frau betrügt, oder du laberst einfach nur Scheiße. Tendenziell ist es meistens immer das Zweite.
Natürlich, ne? Das ist, aber dann gehst du halt davon aus, dass alles real ist, was er sagt. Ne? Das darf man natürlich auch nicht machen. Also es gibt keinen Deutschrapper, der so ist, wie er es sagt. Auch wenn 18 Karat sagt, ich habe Millionen gemacht mit Drogen. Ob es Millionen waren oder ob es 1 Million war, ist natürlich dann auch die Frage. Aber jeder übertreibt und jeder schreibt natürlich eine Geschichte. Ich kann es verstehen, ne? Gerade wenn jemand Kinder hat oder so, ist das schon ein Argument, dass man sagt, okay, oder wenn er eine Frau hat, mit der er verheiratet ist, dass man sagt, okay, komisch, ne? Dass du jetzt sagst, ich bang dich, aber Kollege ist auch seit Jahren verheiratet und da sagt auch niemand, der redet auch in jedem Song darüber, dass er Leute kaputt macht und sowas. Letztendlich kannst du ja sogar noch eine Ebene drüber gehen, ohne das jetzt zu sehr vertiefen zu wollen, aber du sagst, okay, viele in der Deutschrap-Szene sind Moslems so und dann rappen die über Dinge, die absolut nicht muslimisch sind. Ne? Das sind natürlich Dinge, die man damit vereinbaren könnte oder an sich mit diesem Bild nicht vereinbaren kann. Da muss ich aber sagen, sehe ich oftmals einfach die Kunstfigur. Solange sie keinem aktiv damit schaden, ist es Kunst und für mich muss Daniel Craig nicht ständig im Smoking rumlaufen und Leute mit einem Bleistift umbringen. Einfach weil er den Charakter gespielt hat. Man muss so halt nur als Künstler schauen, dass man sich das vielleicht auch nicht selber kaputt macht. Also ich finde, das hat Bushido sehr gut gemacht. Wie du jetzt meintest, auch mit der Frau und so, ist ja okay, wenn der seine Frau liebt, dann soll er das machen. Aber man nimmt es ihm halt irgendwann auch nicht mehr ab. Ne? Und das ist bei mir kurz auch so gewesen bei Farid Bang. Der hat Autotune-Rapper gedisst und mittlerweile jault er selber rum.
Ja, klar.
Das kratzt da so ein bisschen dran. Ne? Aber ich kann es, wie gesagt, verstehen, wenn du sagst, okay, das feiere ich nicht. Das ist für mich nicht kredibil. Die leben nicht das, was sie rappen. Aber ich aus der Künstlerperspektive muss halt auch sagen, du musst halt übertreiben. Ne? Oder musst nicht. Ne? In Kontra K zeigt das relativ gut, dass du es nicht musst. Oder Sierra Kid und so, die sind da alle wirklich relativ real. Aber wenn du dich in dem Genre des Gangster-Raps bewegst, dann musst du letztendlich auch einfach übertreiben. Aber ich weiß, in welche Richtung das geht. Also bei Bushido zum Beispiel hat er es halt selbst verschuldet. Und da ist es noch was anderes, als dass er immer nur gesagt hat, ich bin Gangster und er ist es nicht, sondern es hat sich ja sogar um 180 Grad quasi gedreht. Jetzt chillt er halt mit Polizisten. Das ist nochmal ein bisschen.
Wollte ich gerade sagen, so früher war es so, fick die Polizei, ne? Und heute war es so, FBI, Björn ist mein bester Freund oder so.
Ja, definitiv. Aber auch da muss man vielleicht hintergucken, weil Polizeischutz kriegst du halt auch nicht ohne etwas. Und ich bin da voll bei Bushido. Ey, wenn deine Kinder in Gefahr sind, dann würde ich auf alles scheißen, dann würde ich auch meine Rap-Karriere beenden. Und ja,
Ja, ne?
deswegen hat alles immer mehr Seiten, ist halt einfach so.
Natürlich, aber da kommt natürlich dann auch zum Beispiel jetzt, wenn wir kurz bei Bushido bleiben, so, er hat, sage ich jetzt mal, sich damals über Kay oder so lustig gemacht, dass der Polizeischutz bekommen hat, ist aber dann hinterher selber einer, der dann selber Polizeischutz bekommt, ne? Das sind natürlich dann immer so Aktionen, also generell hat er ja ein paar Aktionen gemacht, wo man sich so denkt, so, ja, in Anführungsstrichen selber schuld, ne? Kein Wunder,
Definitiv.
dass sich keiner mehr ernst nimmt. Ja, ist halt dann immer, ist sehr schwierig. Also es kommt immer halt wirklich so drauf an, so wie viel der Künstler auch von sich privat preisgibt. Ne? Also ich sag mal so, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht so viel über das Privatleben eines Kontra Ks. So, der hat vielleicht wahrscheinlich auch eine Frau, vielleicht hat er auch
Richtig.
ein Kind oder so. Aber er zieht es nicht so mit in die Öffentlichkeit, was ich auf der einen Seite auch gut finde, ne? Weil privat ist halt privat und nicht öffentlich. Mensch, was eine denkwürdige Aussage. Nee, aber dadurch kann er natürlich sein Motivationsimage und so, kann er natürlich sehr gut fahren. Als wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ey, ne, arbeitet an euch und hast nicht gesehen und irgendwie ich alle 2 Stunden so gefühlt bei Mc's oder Burger King ist, ne? Das würde
Ja.
das ganze Image dann auch ein bisschen unglaubwürdig machen.
Natürlich, also wenn du egal welchen Künstler, auf welcher Ebene auch immer, 24/7 verfolgen würdest, würdest du über jeden sagen, was das denn für ein Spast. Also wenn du mich zu Hause sehen würdest manchmal, verzweifle ich selber an mir, also an meiner Kompetenz. Ob ich mir den Duden wirklich durchlese oder gegen meinen Kopf schlage. Das hat man bei jedem.
Ja.
Und man guckt ja bei Social Media zum Beispiel, also die größte Quelle an Informationen ist ja letztendlich Social Media. Seit Dennis ist ein Fernsehstar, dann sieht man das vielleicht auch. Aber Social Media ist trotzdem eigentlich immer so die Quelle, weil da macht man mal eine Story aus dem Wohnzimmer, mal eine Story mit der Tochter, wie die spielt oder so. Das macht halt jeder irgendwie mal, wenn er eine Tochter hat zumindest. Mit fremden Töchtern wäre das dann doch arg kriminell.
Jo, Olli.
Zum Beispiel. Aber du guckst ja wie durch so ein Fernrohr da drauf. Du siehst nicht das Gesamtbild. Und du als Künstler hast die Macht, den Blick zu lenken. Und worauf soll es gehen? Ein Kontra-K macht sehr schlau. Fitnessübungen, Fightübungen, Sparring, krassen Körper, Tattoos, Zusammenhalt, Motivation. Ich habe einen Tiger, größer Flex, den es eh gibt.
Ja.
Sich einfach gut darstellen, mit der Crew darstellen und das verbindet man mit ihm. Loyalität, Fitness, Sport. Bei Kollegah ist es ähnlich. Ich glaube, Kollegah kann auch, ich weiß es nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass er Vater ist. Nehmen wir es mal an. Er ist ein liebevoller Vater, aber natürlich, jeder zieht sich vielleicht mal gerne gut an, der raucht gerne mal eine Cohiba, vielleicht mag er Rolex-Uhren und ja, interessiert sich viel dafür und interessiert sich einfach für teure Klamotten. So, dann wird aber nicht das mit der Familie genommen, sondern dann wird gezeigt, ey, ich habe eine Rolex-Uhr, ey, ich mag die Klamotten, ich mag Dobermänner gerne, whatever, ich mag schöne Autos. Ist ja bei JP zum Beispiel ähnlich, der mag schöne Autos, dann zeigt er das halt. Und das ist immer so, wie du es lenkst. Ja, da kannst du halt auch Probleme mitmachen, ne? Wie bei Bushido. Bei ihm ist halt die Aussage, die ihn zum Verhängnis wird. Das muss man halt auch nochmal differenzieren. Ne? Das hätte er nicht sagen müssen. Und er wollte damals jemandem schaden. Ja, und letztendlich, ja, war es ein Frisbee, es kommt zurück. Ne?
Ja. Ja, vor allen Dingen bei Bushido ist dann halt auch einfach das größte Problem gewesen, dass jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt zum Beispiel den K-Diss gibt, man einige Sachen einfach nicht mehr so ernst nimmt und einfach so denkt, okay, das habe ich früher gefeiert, aber jetzt kann ich nicht mehr dahinter stehen. Ne?
Auf jeden Fall.
Ne, das war ja irgendwie so, früher war Fick die Polizei, heute sind es LKA Beamte und Security. Ja, das hätte auch gut über sich selber schreiben können.
Mittlerweile ja.
Über die Zusammenfassung der letzten 2 Jahre oder so, keine Ahnung. Ne?
Ja. Roast Yourself Challenge von Bushido, 10 Jahre
Ja,
zu spät.
so ungefähr. Ne? Das ist halt alles auf jeden Fall schwierig, schwierig, schwierig. Ich
Ja, auf
glaube.
jeden Fall. Aber es bringt dir ja auch was. Also, du bleibst ja auch so. Sowas gibt es tendenziell mit einem Manuelsen, mit einem Flair. Ich finde, bei Manuelsen ist es auch krass, weil der Typ sich in Interviews darstellt: Yo, ich bin Rocker, ich bin krass, ich bin hier und so. Und es gibt viel zu viele Memes über den, als dass man den auch ernst nehmen kann. Also, wenn der mir eine Ansage drücken würde, würde ich sagen: Okay, krass. Irgendwie auch nice. Und nach Katar. Den an. Der Typ ist ein laufendes Meme geworden.
Ja, normal.
Früher der Bidder mit Mantel und Breit. Und jetzt Köftespieß. Dann kommen irgendwelche Zwölfjährigen und schreien dem hinterher. Oh, Köftespieß, Katar, wo ist dein Gold? Und so. Also, man kann sich das selber kaputt machen, in Anführungszeichen. Hat ihm natürlich viel gebracht mit den Memes und so. Er ist präsent, Haftbefehl ähnlich. Der geht durch die Stadt, Leute schreien Stenöf! Und so.
Ja, oder schreien so, Chabos wissen, wer der Babo ist. Ja.
Ja, genau. Und auch wenn Kollegah damals von seiner Handschrift der Bizeps rausbringt und so, natürlich kratzt das ein bisschen an deiner Glaubwürdigkeit und so. Aber du musst halt damit spielen, auch bei Farid Bang und so. Wenn du dir selber einen gewissen Witz zugestehst, was ich bei mir auch mache, also ich würde niemals mich ins Interview setzen und sagen, ja, ne, Drive-by, jeden Einzelnen, den ich erwähnt habe. Kokain, auf Tonnenbasis ticke ich das. Also das wäre dann halt nicht real für mich, sondern in meinen Stories erzähle ich, oder in meinen Stories erzähle ich Geschichten, genau. In meinen Tracks erzähle ich natürlich Geschichten. Aber es kommt darauf an, wie du es in Interviews und so rüberbringst. Und da finde ich, da hat Bushido, da hat Flair, da hat Manuelsen das Problem. Weil da sind sie noch in ihrem Film drin. Da sind sie noch in diesem Künstler drin. Aber da im Interview sitzt eigentlich immer der Mensch. Das fand ich bei Kollegah manchmal früher etwas unangenehm, wenn er so auf der Boss getan hat, der mit der Sonnenbrille und Goldkette und Lederjacke und ja, von oben herab. Finde ich unsympathisch, da war er für mich zu sehr in der Rolle. Aber das muss man letztendlich für sich finden, glaube ich. Das kommt mit der Zeit, außer bei manuellem Flair.
Ja, vor allen Dingen ist es auch so, ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, wir hatten da privat mal drüber gesprochen, dass generell Interviews generell immer noch ein wichtiger Bestandteil sind, weil die Zuhörerschaft dann auch einfach mehr über dich erfährt. So zum Beispiel als der besagte Schulkollege mir damals Bushido und K vorgestellt hat, so da habe ich mir dann auch erstmal von beiden die Interviews gegeben und ich muss direkt sagen, bei K saß ich dann halt wirklich diese kompletten 3 Stunden oder wie lange das Interview bei hiphop.de ging, saß ich wirklich da und fand es einfach interessant, was er zu erzählen hat und wie er es dann halt auch detailliert rübergebracht hat. Und dann konnte ich auch dann verstehen zum Beispiel, warum der Song erst ein Jahr später kam. Und das hat ihn dann auch sehr. Sorry.
Gut.
Das hat ihn natürlich dann auch sehr glaubwürdig wirken lassen. Und wenn man sich dann jetzt hinter zum Beispiel das Interview von Kay dann nochmal gibt, dann merkt man so, ey, der Junge hatte in vielen Punkten einfach recht. Ja, das hat ja auch PA mal in seiner Story gesagt, ne? So, ne? So, wer entschuldigt sich jetzt oder wer macht sich jetzt gerade für Kay, ne? Jeder, der ihn dann so runtergezogen hat und gedisst hat und Hass nicht gesehen, hat PA ja mal in seiner Story erzählt, so, wer macht sich jetzt gerade, ne? Oder wo sind die realen Rapper, ne? So, bei PA ist das genauso, ne? Also, bei Interviews ist der so unglaublich sympathisch und man merkt bei PA auch einfach in den Interviews oder generell auch mit seinen Ansagenvideos jetzt gegen Manuelsen zum Beispiel, dass sie auch erstmal Lebenserfahrung haben und auch was im Köpfchen haben. Ne, wenn so ein PA dann irgendwie so über irgendwelche, ja, sagen wir mal, brisante Themen redet und du dir denkst so, ja Mann, von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber er hat recht.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Das festigt natürlich dann auch dein Bild, was du sowieso dann vielleicht schon für ein PA hast, oder es lenkt, ich meine, klar, in Interviews kann man natürlich auch sehr viel lenken. Aber das kann natürlich dann auch die Richtung auch entscheidend beeinflussen. So, wo man so denkt, so, ah, am Anfang war ich auch so, ja, okay, weil ich habe mir erst das Bushido-Interview gegeben, so, und ja, was soll ich sagen, ne? Bushido hat da sehr viel Fitna betrieben. Und da habe ich mir so, okay, habe ich mir dann hinter so, so okay gegeben, ich denke so, ja, komm, ne? So, ich gebe beiden eine Chance. So, ich höre mir generell immer beide Seiten an. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Sadiego und Sinanji disst, dann gebe ich mir auch die andere Seite und gucke, was Sinanji dazu sagt. Als Beispiel.
Sehr gute Methode.
Das mache ich generell so. Ne? Das mache ich auch bei Freunden. Und viele verstehen das aber am Anfang falsch. So, die denken dann, ich bin irgendwie so, so ein 31er, der direkt so mit dem Feind meines Freundes irgendwie so was zu tun hat. So, aber wenn ich denen das erkläre, dann verstehen die das auch. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass ich nur dumme Freunde habe, aber im ersten
Shoutouts
Augenblick kommt das hört sich
gehen
so an.
raus an deine Freunde.
Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr.
Ex-Freunde. Ah, ist falsch.
Ja, naja, und auf jeden Fall, so dann erkläre ich ihnen das, so was meine Absicht dahinter ist, und dann sagen die, ach so, ja, okay, ne, im ersten Moment sieht es natürlich anders aus. Ne? Und dann sage ich denen so, ich so, ja, dann komm doch einfach auf mich zu und frag mich. So, ich hatte definitiv nicht vor, irgendwie mit hier mit deinem Feind oder was auch immer, wie man es nennen will, irgendwelche Pläne zu schmieden, irgendwie gegen dich oder so. Aber ich will mir halt beide Seiten anhören, um mir dann ein Gesamtbild zu machen. Ja, okay, das kann ich verstehen. Und gut und schön. Und so bin ich halt bei K auch dran gegangen. So, am Anfang, klar, ich war ein bisschen voreingenommen wegen halt Bushido. So, aber so wie K das dann alles so aufgerollt hat, ne, von German Dream über oder erstmal von den ganzen Battles zu Echo und dann ist Echo abgehauen zu Bushido, dann ist K hinterher auch zu Bushido gegangen und hast nicht gesehen, der ganze Bruch. So, er hat das wirklich detailliert mit einem gewissen Zeitraffer erzählt. Und dann habe ich mir so gedacht, so, ah ja, okay, ja, wenn das so war, so, dann macht die Aussage von Bushido ja natürlich keinen Sinn mehr. So, weil für mich ist auch halt immer wichtig, dass man seine Aussagen dann auch größtenteils widerlegen kann. Ne? Weil Kay hatte zum Beispiel, wir beenden das Thema jetzt gleich. Kay hatte zum Beispiel das Beispiel gebracht, wo Bushido gesagt hätte, er hätte DSDS abgesagt. Die wollten ihn wohl damals in der Jury sagen, haben. Und dann war da irgendwie so ein Artikel von weiß ich gar nicht, von Focus oder wie auch immer, wo dann da stand, dass Bushido sich zweimal bei denen beworben hat und RTL dann gesagt hat, nein, wir sind ein Familiensender und du passt hier nicht ein. So, das heißt, sie haben ihn zweimal abgesagt und damit hat er einfach nur mit diesem Beleg, mit einem Internetartikel, hat er ihn komplett entkräftigt, seine Aussage. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, ich glaube dir da auf jeden Fall.
Ja, also Interviews entscheiden sehr, sehr viel über Sympathie und Ähnliches. Zudem, wenn man auf die Social Media Dinger guckt, ne, sind Interviews auch oftmals Quellen für Memes und whatever. Und ja, du kannst einen Personenkult um dich herum nur aufbauen, wenn du Menschen Überzeugung in gewisser Weise zumindest in Kenntnis setzt oder halt auch überzeugst und Leute auf deine Seite ziehst oder den Leuten einfach sympathisch bist. Und das geht halt in den meisten Songs nicht, sei denn du hast einen Real Talk Song oder so, aber das passiert ja auch relativ selten. Dann sind Interviews einfach essentiell, ja.
Ja, ich finde generell so Real Talk Songs finde ich sowieso immer richtig gut. Gerade bei so Rappern, die ich irgendwie neu kennenlerne. Weil dann erfahre ich halt, so, dann muss ich mir kein 2 oder 3 Stunden langes Interview angeben, sondern ich kriege so einen kurzen Zusammenschnitt aus seinem Leben und weiß, aha, alles klar, der Typ hat echt Scheiße gefressen und versucht sich da jetzt rap-technisch halt rauszuziehen. Ja, und dann, hat man schon mal so eine Art, so eine Grundsympathie von mir, sage ich jetzt mal. So, dann denke ich mir so, okay, klar, auch bei den Real Talk-Dingern wird manches ein bisschen überzogen sein. Würde ich jetzt mal sagen.
Natürlich. Geht ja auch ohne gar nicht mehr.
Ja, ne, aber trotzdem kann ich dann demjenigen auf jeden Fall diese Aussage schon deutlich mehr abnehmen. Oder generell kann ich dem Künstler an sich dann auch ein bisschen mehr Sympathie zusprechen. So, das war das Wort.
Ja, genau. Und dafür sind Interviews ja letztendlich da. Und es gibt viele, die das gut machen, manche, die das schlecht machen und leider auch viel zu viele, die es gar nicht machen. Ich sag's immer wieder, ich würde gerne mal auch ein Mero-Interview sehen. Ich glaube, der Typ ist ganz sympathisch. Also richtig, es gibt hier, glaube ich, eins oder so. Aber gern mehr. Also ich fand die Zeit damals cool, als ständig Interviews kamen. Ob es jetzt von hiphop.de ist oder nicht, ist mir auch relativ egal. Aber ja, ich fand das cool. Also gerade natürlich auch, weil ich mir Steph von 16 Bars, oder? Ist sie bei 16 Bars? Steph?
Da fragst du mich jetzt
Ich
was.
meine ja, ich meine, die ist bei 16 Bars. Die guckt man sich natürlich auch gerne an, aber das ist auch jemand, der sich sehr dafür interessiert. Also die haben wirklich mit Steph eine unfassbar gute Journalistin eingestellt,
Ist sie
die einfach
relativ
Bock hat.
neu?
Ja, genau. Die hat auch jetzt ein Flair-Interview im Planetarium gemacht. Die hat das Farid Bang-Interview gemacht, wo er ihr Rosen geben wollte und hat sie gefragt, wo, und er ist auf meinem Shirt und so. Das.
Ja, war das damit, wo die da irgendwie noch so gekämpft haben, so Schwertkampf oder was das da war?
Ja,
Ja,
genau.
okay, das habe ich gesehen. Ja, das stimmt. Also
Wo er sie entwaffnet hat.
ja, natürlich nur entwaffnet, ne?
Ja, das finde ich ganz cool und sie hat auch Interesse so an Deutschland. Und diese Interviews bringen halt auf jeden Fall weiter. Jetzt diese komischen Promo-Interviews, yo, wann kommt dein Song und yo, wie war der Videodreh? Das juckt keine Sau. Aber wenn dann auch mal ein bisschen kritischere Fragen kommen oder so, safe bin ich dabei. Also Interview mit Steph, ne, falls sie das hier hört, was sie ja, denke ich mal, tun wird,
Kannst dich gerne bei
lade
Textback
ich gerne
melden.
ein. Genau, sehr, sehr gerne. Hätte ich Bock drauf.
Auch privat.
Das auch, aber gerne für ein Interview, auch gerne Planetarium. Ich war noch nie im Planetarium, hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, so quasi so ein bisschen interviewen tue ich dich ja auch. Ne? Also hast du schon mal ein bisschen Routine da drin.
Das stimmt. Wenn wir jetzt noch im Planetarium wären, dann ja, kann ich nichts versprechen.
Ja.
Ja,
Ich schau mal, was sich machen lässt. So. Wir sind tatsächlich schon bei dem letzten Thema. Wir sind heute gut vorangekommen.
glaube auch.
Das letzte Thema ist, gerade sowieso ein bisschen aktueller. Und das hat mich halt auch ein bisschen so zum Nachdenken gebracht, wenn Rapper oder generell etablierte Künstler anfangen, YouTuber zu dissen. Ich persönlich finde das ein bisschen cringe. So, weiß nicht. Du arbeitest ja auch nicht bei der Bank und disst die Putzfrau, sage ich jetzt mal. So, so übertrieben
Die
gesagt.
Reinigungsfachkraft, ja.
Natürlich. So, das erste Mal, wo ich das ein bisschen weird fand, war bei Babassat mit Tubo. Na?
Ja.
Ich fand auch das Statement von Tubo war sehr stark. Also er hat ihn da komplett hops genommen. So, ich hatte sowieso keinen Bezug zu Babassat, aber jetzt nach dem Statement von Tubo erst recht nicht. Und dann war jetzt von Mert und Zedd Kampfansage. Ich weiß nicht, ob du
Ja.
den gehört hast.
Nee.
Auf jeden Fall wurde da auch Tubo gedisst. Und Sofian, das ist auch ein Reaction-YouTuber, der immer so ein bisschen überdreht ist. Was geht ab, meine Nachfries? Mein Name ist Sofian und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Wenn du dir irgendwie fünf Videos von dem
Okay.
anschaust, dann denkst du, okay, entspann dich mal, bisschen ruhig, ne?
Der hat auch die eine oder andere Schneeballschlacht mit Kapi und Samra gemacht.
Weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach nur einen Red Bull zu viel gesoffen. Und ist irgendwie ein bisschen abgedreht. By the way, auch ein Reaction-YouTuber, der wirklich auch nur aus Liebe zu der Musik reagiert und nicht irgendwie, damit er nochmal ein bisschen mehr Werbung schalten kann, zum Schluss irgendwie ein Standbild oder so einfügt. Na, also so einer ist er nicht.
Das klingt gut.
das Ironie-Level wurde jetzt gerade mal ein bisschen höher gefahren. Das war nämlich auch so ein Ding, was Marvin California auch sehr oft bei ihm kritisiert hat und wo ich mir auch so gedacht habe, okay, er reagiert auf Song XY. Ah geil, es geht 10 Minuten. Da hat er mit Sicherheit viel zu sagen. So, und dann geht das Ding irgendwie 8 Minuten oder so. Und dann hast du wirklich so 1,5 Minuten bis 2 Minuten wirklich so dieses blöde Standbild mit so trauriger Musik, ne? Wo du einfach nur so leere Taschen siehst und so. Und ich denke mir so, Alter, ist nicht dein Ernst. Ja.
Schwierig, schwierig.
So. Sofian wurde auf jeden Fall auch gedisst und auch er hat ein Statement dazu gebracht und Tubo hat quasi bei Mert auch das Statement dazu gebracht. Mert hat in seiner Insta-Story dann hinterher so gesagt, so, ah, ihr fragt euch die ganze Zeit so, ah, warum hast du Tubo gedisst, warum hast du Sofian gedisst? Das Ding ist, erstmal bei den beiden habe ich mir so gedacht, so, okay, diese Aussagen von Mert sind teilweise echt komisch, so, ich glaube, zu seinem Album Boxerschnitt von Mert hat er mit Tubo zwei Videos gedreht, einen für Merts Kanal, einen für Tubos Kanal.
Ja, ich erinnere mich an irgendwas.
Ja, bei Tubo war das irgendwie so, so ein Quiz irgendwie so im Auto oder so. Ja? Und das wurde halt von seiner Community schon mehr als sonst gehatet. Ja? Und dann hat Tubo wohl irgendwie so zu ihm gesagt, ah, hier meine Community, die sind davon gar nicht begeistert. Und dann hat Mert wohl irgendwie so gesagt, so, ja, ey, meine Community, die feiert das, ne? Ich schicke einfach ein paar von meinen Leuten rüber und dann gleichen wir das aus. So. Natürlich hat sich Tubo dann auch nicht ganz richtig verhalten, weil er hat das Video dann offline genommen, ohne Mert Bescheid zu sagen. Letztendlich ist es aber sein Kanal, so, er kann damit machen, was er will. Das Ding ist so, es waren halt wirklich zwei, ja, also die Line gegen Tubo war halt ein bisschen stumpf, so. Ich glaube, irgendwie eine Frage habe ich noch, warum reimt sich Tubo auf Huso? Ja, das hat mich so ein bisschen so, weiß nicht, Powered by Sard oder so, ne? So, Zed war ein bisschen kreativer. Sofian, gib mir die Hälfte deiner Einnahmen. Auch wenn du mich jetzt feierst, lack die runter von meinen Eiern, hat er so gesagt. Ne? Bei Sofian habe ich das sowieso nicht verstanden, warum der so von Zed so redisst wurde, weil er hat halt wirklich jeder Reaction-YouTuber, der eine gewisse Reichweite hat. Klar, Tubo ist so mit der größte Reaction-YouTuber. Aber Sofian und Marvin California, die sind jetzt auch nicht so, dass sie nur 30 Abos haben oder so. Natürlich pushen die Künstler, und gerade wenn es irgendwelche so Newcomer sind, die noch nicht so viele auf dem Schirm haben. Durch Sofian habe ich zum Beispiel Ciro Minati kennengelernt. Das ja, das, was ich glaube ich schon mal erzählt hatte, mit dieser Frau, die auf Drillbeats teilweise richtig gut nach vorne geht, in die Fresse, die das erste Video von Daniel Slotin gedreht bekommen hat. Ne?
Ja.
So, ne? Also da, ich habe sie zum Beispiel durch Sofian kennengelernt. So, ne? Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, so, okay, guck mal, Sofian hat Z gepusht. Natürlich hat er dadurch natürlich auch seinen eigenen Nutzen bekommen. So Leute von die Community von Z oder Merz sind dann natürlich auch zu Sofian gekommen. Er hat vielleicht ein bisschen mehr Kohle verdient. Whatever. Dann war aber eine Aussage dabei von Merz. Da habe ich mir so gedacht, so, ja, nee, finde ich jetzt nicht so. Er hat so sinngemäß gesagt, ja, was wollt ihr machen? Ihr müsst das über euch ergehen lassen, weil ohne unsere Songs hättet ihr nichts zu reagieren. Und so sinngemäß, so, ihr hättet keinen Content. Ja, und ihr müsst quasi das tun, was wir euch sagen, so sinngemäß. So wie hat das gesagt, so, wir sind quasi eure Väter, so sinngemäß. Ja? Und da habe ich mir auch so gedacht, so, Bro, ist das gerade dein Ernst? So, nur weil er nicht jeden Song von dir hochlädt, und by the way, Sofian hat wirklich fast alle Songs oder so von dem drauf reagiert, also der hat auch schon hart an seinen Eiern geklebt. Aber trotzdem kann doch jeder entscheiden, was er hochlädt. Ne? Marvin California hat darauf jetzt auch reagiert, und das Ding ist halt gerade bei Tubo und Marvin California, die gehen ja meistens dann immer live auf Twitch. Ja, meistens halt Donnerstag nachts, und hören sich wirklich alles an. Aber natürlich haben die A nicht die Zeit, alle Songs, auf die sie reagiert haben, hochzuladen. Manche Reactions sind halt auch wirklich nicht unterhaltsam, so, weil dann hast du irgendwie nichts zu sagen oder dir fallen keine passenden Jokes ein. Okay, ich glaube, bei Marvin California, wenn der einen Samra-Song hört, da fällt ihm immer was so ein.
Ja,
Das ist
Jackie
selbst.
Poop, der Bro.
Das ist selbst mein Vater aufgefallen. So, ich hatte so richtig Bock so auf so eine Marvin California Reaction zu Samra, ne? Und mein Vater saß daneben, ich hatte das über Handy Lautsprecher an, und er so, boah, der nimmt den aber ganz schön auseinander, ne? Und dann habe ich ihm das mal so ein bisschen erklärt, warum das, woran das denn liegt, so, ne? Weil bei Samra war ja so, jeder weiß, was für ein Potenzial er eigentlich hat, ne? Und ich weiß nicht, wie du das so siehst mit den Reactions, und weiß nicht, also ich finde nicht, dass sie sich wirklich alles gefallen lassen müssen. Und weiß nicht, Tubo ist ja eigentlich auch wirklich ein sympathisches Kerlchen. Dass man den direkt da so als Huso oder was auch immer beleidigen muss, so, weiß nicht, ich finde das halt immer weird, so, wenn YouTuber reingenommen werden. Das wäre genauso, als wenn Merk nächstes Mal sagen würde, jo, diese Szene ist so scheiße wie die Prank Bros oder so. Oder fake wie die Prank Bros oder was auch immer. So, da denke ich mir immer so, Alter, du bist ein Rapper. Gut, Matt war auch jahrelang YouTuber, das hat er da an der Stelle mal schön gekonnt außen vor gelassen. Ja, ich denke mal, sehr viele von seiner Hörerschaft werden ihn noch aus seiner YouTube-Zeit kennen, und
Die meisten die.
ja, ne? Und ich denke mir so, Alter, du hast dir mittlerweile ein Standing in der Rap-Szene aufgebaut, so, hast du es wirklich nötig, irgendwelche YouTuber zu dissen? Also, weiß nicht, das wäre so, als würde ein Kollege auf einmal, keine Ahnung, Julian Bam dissen. So, da wird auch jeder denken, so, was ist los mit dir?
Ja.
Weißt du, also für mich klingt das immer so richtig weird. Auch als Bushido hier Blei da veröffentlicht hat von Sonny Black 2. Wie hat das da gesagt hier, der eine Typ da von HipHop.de, Anne Jazzy oder wie der da heißt, ne?
Ja.
Hat er auch gesagt, du wurdest von einem Kuchen gefickt wie ein Diabetiker. Prinzipiell ist das eine coole Line, aber jeder weiß, dass er Kuchen-TV damit meint. Und da denke ich mir so, Alter, okay, also ich finde es komisch, wenn Rapper YouTuber dissen, aber ich finde es auch noch weirder, wenn Rapper mit YouTuber flexen. Also weiß nicht. So, Aber ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist.
Also gerade mit den Reaction-YouTubern, also die anderen YouTuber finde ich auch an sich, ohne jetzt die YouTuber zu verallgemeinert sagen zu wollen, natürlich gibt es manche YouTuber, so wie Hisham zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist ein,
Nee.
der war früher ganz viel mit Ape Crime und so unterwegs. Und der hat so eine Connection, nämlich ist er Marokkaner und da kannst du schon überlegen, mit wem er viel gechillt hat. Nämlich mit Farid Bang. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwie verwandt sind oder so. Die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht früher. Oder immer mal wieder Videos gemacht, sich geprankt, whatever. Das finde ich cool. Und letztendlich, YouTuber können ja alles machen, was sie wollen. Mir geht es jetzt viel um die Reaction. Also wenn Bushido den KuchenTV erwähnen will, kann er das machen. Ich bin da voll bei dir. Ich finde es halt auch komisch. Also wenn du jetzt sagst, yo, ich schiebe Filme wie Julian Bam, so denke ich mir auch so, ja, war jetzt nicht so die Line, warum muss man den erwähnen? Einfach auch, weil es gab eine Zeit, ich weiß nicht genau wann, wo sich Rapper enorm von YouTubern abgegrenzt haben und gesagt haben, ey, wir sind nicht so, wir machen sowas nicht. Ich meine, wer hat es denn gesagt? Rapper dissen YouTuber, aber wenn sie in der Promophase sind, werden sie selbst die größten YouTuber. Hat nicht Mert das sogar selber gesagt? Ja, ne? Ja, ich glaube, Mert hat das gesagt. Und
Ich weiß nicht, ich habe Matt nie so richtig verfolgt, weil für mich
ich
ist er
meine, Mert hat
tatsächlich,
das mal in einem Track gesagt.
das Lustige
Also.
ist, für mich, das größte Problem, was ich zum Beispiel auch habe, ist, wenn YouTuber anfangen, Rapper zu werden, dann nehme ich sie halt auch erstmal nicht ernst. Und das war bei Matt auch so. Ich wusste nämlich, dass er früher YouTube gemacht hat und da habe ich mir gedacht, na komm, jetzt hast du hier genauso einen wie, keine Ahnung, wie so eine Shirin David nur in männlich oder so eine Katja, so weißt du, ich habe ihn so in die Schublade abgestellt, habe mir natürlich hier und da habe ich natürlich ein paar Songs mitbekommen, ne? Aber ja, erzähl ruhig weiter.
Und ich finde es halt, wie gesagt, bei diesen Reaction-YouTubern unnötig, die jetzt zu dissen oder ähnliches. Also, ohne dass ich mich jetzt hinstelle und sage, jo, wegen Tubo haben die Millionen bekommen. Aber man muss ganz klar so fair sagen, durch Tubo, durch seine Reactions sind sehr, sehr viele Rapper noch bekannter geworden, einfach im Mainstream. Weil ein Tubo dir eine Reichweite gibt, an die du normal vielleicht gar nicht kommen würdest, als ein Bushido, als ein Kollegah, als aber auch ein Mert. Weil bei Tubo sind viele Leute in der Community. Das hat sich über Jahre aufgebaut. Dadurch, dass du auf viele Leute reagierst, sind viele Leute aus verschiedenen Communities da. Und es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, das Video hat 100.000 Aufrufe, 100.000 neue Follower. Nee, nicht unbedingt. Aber meinetwegen 100.000 Aufrufe, 5.000 Leute, die es nice finden, 5.000 Leute, die es jeweils noch zwei Leuten weitererzählen.
Richtig.
Das macht Welle.
Ja, auf
Fische
jeden Fall.
unbedingt. Hängt auch im Marvin California und so. Das sind Zahlen, die ernst zu nehmen sind. Und das müssen ja nicht mal 10.000 Aufrufe sein, können auch 1.000 sein, rein theoretisch. Aber Marvin California und so, die haben ja durchschnittlich so 30.000 bis 50.000 Aufrufe. Manche haben auch weit über 100.000. Und erstmal ist das wieder der Punkt, den ich eben angesprochen hatte, mit deinem Update. Präsenz. Bam. Du kommst auf YouTube. Im Titel von Tubo steht der Name von dir und dein Song. Und es wird auf Spotify gegangen oder das Video wird angeklickt und whatever. Es bringt dir was. Du bist präsent. Also die größten Marken dieser Welt sind viel präsent. Wenn du an Taschentücher denkst, denkst du an Tempo. Wenn du an, was weiß ich, an eine Limonade denkst, denkst du an Cola. Das sind solche Dinge, die haben es geschafft. Diese Marken haben es geschafft, sobald du an irgendwas denkst, zack, bist du bei denen. Und das schaffst du nur, wenn du mit Reaction-YouTubern zusammenarbeitest in gewisser Weise. Also ich verstehe nicht Leute, die das sperren lassen und so, weil was schadet es dir? Was bringt es dir, wenn du sperren lässt? Das fragt ich mich dann immer. Sei doch froh, das sind Leute, die dir helfen und die selber natürlich auch in gewisser Weise davon profitieren. Aber der Typ, der mich im Taxi fährt, auf den bin ich auch nicht sauer, wenn ich aussteige und sagt mir so, ja, irgendwann hast du mich jetzt mitgenommen. Dann bezahle ich, bedanke mich für die Fahrt. Er verdient natürlich was damit, aber er hat mir ja auch in gewisser Weise weitergeholfen. Und ich finde, das ist so ein bisschen Ellenbogen-Mentalität in der Deutschrap-Szene, die ich aber ziemlich unnötig finde. Und dass man sich da auf das Niveau begibt, dass dann, nee, also sind ja auch nicht im Recht, das ist ja das Ding, sieht man ja an dem Tubo-Video.
Ja,
Hat so einen sehr faden Beigeschmack.
definitiv. Vor allen Dingen, wo du das gerade gesagt hast mit Sperren, ne? Dadurch, dass Tubo sein Video offline genommen hat, hat Mert alle seine Reactions sperren lassen. Wo ich mir dann auch so gedacht habe, so, Alter, sind wir hier im Kindergarten?
Genau, ich wollte gerade auch sagen, Kindergarten trifft sehr gut, ja.
Ja, so nach dem Motto, ja, du hast mir die Schippe weggenommen, jetzt mache ich deine Sandburg kaputt oder was?
Ja.
So, weißt du, ein Video offline genommen, direkt alle Reactions gesperrt. So, aber beide haben sich jetzt, also Sofian auf jeden Fall, bei Tubo weiß ich jetzt gar nicht, aber Sofian hat sich auf jeden Fall dazu entschieden, weil Z hat gesagt, lad die runter von meinen Eier, hat er gesagt, okay, ich werde auf keinen von euch beiden mehr reagieren. So, und früher oder später werden es beide merken. So, bei Tubo weiß ich jetzt nicht mehr, weil das Video von Tubo kam etwas eher, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Hinterkopf. Aber ich meine auch, dass er gesagt hat, er wollte nicht mehr auf die beiden reagieren. Und irgendwann werden sie das merken. So, gerade was irgendwie so Vorverkäufe von Boxen angeht oder sonstiges. So, es gibt zum Beispiel Leute, die haben Marvin California zum Beispiel nicht abonniert. Die haben vielleicht nur einen Tubo abonniert und vielleicht nur einen Sofian. So, wenn die beiden keine Reactions rausbringen zu Mert und Z, so, dann ganz ehrlich, so, ich habe mich da schon öfters mal bei erwischt, so. Dann hat Tubo vielleicht nach einer längeren Zeit mal wieder auf ein Video reagiert und hat gesagt, ah, hier, ne, heute Nacht ist das Album raus und nicht sowas. Ach, der hat ein Album rausgebracht? Ah, krass. Ne, bin auf Spotify gegangen, habe mir das Album gegeben. So. Und das wird halt von denen dann auch vergessen. Ne? Und dass man durch Reactions neue Leute kennenlernt. Definitiv. Habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Autoplay an. Dann wird ja das nächste Video vorgeschlagen. Ich kenne zum Beispiel durch den Marvin California, kenne ich Takt 32. Ja.
Aka Bad Mom Stay.
Ja, richtig. Wahrscheinlich seine Ehefrau. Ne? Wie gesagt, durch Tubo habe ich auch viel kennengelernt. So, durch Tubo habe ich mich intensiv mit der Musik von Julian Bam zum Beispiel befasst. Ne? Habe dann erstmal gesehen, dass Marcel Scorpion, wenn er will, sogar relativ gut sein kann.
Ja.
Ne, dieser Community-Diss-Track Teil 3, der fand ich nice. Okay, mit der Hook hatte ich am Anfang echt Probleme. Da war ja auch so ein bisschen
Ja,
dann Autotune dabei.
das war ein bisschen hart.
Aber die Parts zum Beispiel waren sehr gut und da hat er sich zum Beispiel auch unten erwähnt, dass Mizep, ich glaube, über den hatten wir auch schon mal geredet, dass er eben da beim Schreiben geholfen hat. So, ist schon teilweise echt traurig, wenn YouTuber das besser hinkriegen als etablierte Rapper. Ja, ne? Ja, weiß nicht, hast du noch irgendwas zu diesem Thema zu sagen?
Wir können das vielleicht das nächste Mal nochmal aufgreifen, aber jetzt das noch weiter aufzumachen, glaube gerade wäre das ein bisschen schwierig, auch mit der Zeit.
Ja, genau deswegen frage ich mich. Ja, willst du generell noch ein paar wärmenden Worte loswerden?
Wärmende Worte habe ich natürlich immer. Erstmal hat es mir natürlich wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das eine mehr, das andere weniger. Weniger ist hier definitiv Lockdown einzufügen. Als einziges. Nein, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch darüber zu reden. Ich finde es an sich vom Format her sehr cool, dass wir uns mal so ein Album schnappen, das wir dann auch bewerten. So vielleicht als Einstieg. Das könnte man ja definitiv mit mehreren Alben machen. Vielleicht auch mit älteren, vielleicht auch mit guten. Finde ich an sich vom Konzept her wirklich geil. Und ja, ich freue mich definitiv dann aufs nächste Mal, wenn wir da wieder zusammenkommen in dieser kleinen Runde. Und ja, ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, viel Gesundheit und einen wunderschönen Tag.
Ja, also dem kann ich auf jeden Fall nichts entgegensprechen. Da ich dich ja jetzt das letzte Mal mit dem Album geärgert habe und da du mich gerade auf die Idee gebracht hast, auch mal auf ältere Alben zu reagieren, oder zu reagieren. Hallo, ich bin Tubo.
Ja.
Wir können das ja auch so machen, damit du nicht unbedingt den furchtbarsten Part wieder abbekommst. Da wir ja die ganze Zeit so ein bisschen über Case und Summer reden, können wir doch mal die beiden Collabs, ja, was heißt vergleichen, analysieren, sagen wir es mal so. Und
Ja.
da ich dich jetzt nicht schon wieder voll mit Autotune-Geheule nerven will, würde ich dir das originale Maximum übergeben und ich gebe mir nochmal Maximum 3. Komplett.
Vielen Dank, vielen Dank.
Ja.
Komplett? Ja, wenn du geistigen Beistand brauchst, melde dich.
Ja, ich glaube, ich werde das auch in irgendwie drei Therapeutensitzungen durchhören.
Ich habe die Notfall, ich hab die Nummer der Notfallseelsorge, also falls es schlimm wird.
Gut. Dann schreibe ich einfach nur Maximum 3 und dann schickst du mir die Nummer.
Dann schicken die direkt den Krankenwagen.
Gut.
Ein Suizidgefährdeter.
Ja, leider dann Ohrenkrebs.
Ja.
Nee, also es hat mir auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir natürlich auch, oder auch den ganzen Zuhörern, natürlich nur die beste Gesundheit. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs nächste Mal. Und in dem Sinne würde ich mich jetzt verabschieden oder dich auch in deinen wohlverdienten Feierabend lassen. Und ja, das hast du dir nach Lockdown verdient. und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.